Du hörst den Online-Business Evolution Podcast, Episode 355. In dieser Episode habe ich 10 praktische, konkrete Wege mitgebracht, wie du als Expertin oder Experte Vertrauen aufbaust und deine Glaubwürdigkeit stärkst. Herzlich willkommen zu Online Business Evolution. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich habe mein Online Business im November 2014 gestartet und nach über 3 Millionen Euro Umsatz, mehr als 3000 Kundinnen und vielen Ups und Downs auf meinem Weg, kann ich dir einiges darüber erzählen, wie Online Business heute funktioniert. In dieser Show bekommst du klare Strategien, tiefe Einblicke und ehrliche Impulse für ein stabiles Online Business mit digitalen Produkten in einer Welt, die sich ständig verändert. Ich zeige dir hier, wie du im KI-Zeitalter relevant bleibst und dein Business nachhaltig führst, sodass es langfristig am Markt bestehen kann. Und jetzt, lass uns starten. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und ich habe in einer meiner letzten Episoden über die Vertrauensrezession gesprochen. Falls du diese Episode noch nicht gehört hast, dann hör die auf jeden Fall nochmal an, weil viele Episoden, die ich jetzt aktuell mache und die auch wahrscheinlich in den nächsten Monaten kommen werden, vermute ich jetzt einfach mal, werden sich auch immer mal wieder um dieses Thema drehen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, Vertrauensrezession, kann ich gerade gar nichts mit anfangen, ich weiß gar nicht, wovon die Katharina da redet, dann hör dir auf jeden Fall die Episode über die Vertrauensrezession an. In dieser Episode hatte ich auch ein paar Tipps gegeben, wie du Vertrauen in der heutigen Zeit aufbaust, ne, wo wir Massencontent haben, wo wir KI-generierte Inhalte haben, wo es einfach immer schwerer wird, als Expertin oder Experte mit einer Expertenpositionierung und einer Expertenmarke online sichtbar zu werden, beziehungsweise sichtbar zu bleiben natürlich auch. Und die Tipps waren aber sehr strategischer Natur. Und deshalb habe ich mir überlegt, dass ich noch eine Episode machen möchte, wo ich einfach noch etwas praktischere, konkretere Tipps gebe und wo ich dich auch so ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen möchte, was ich auch tue, weil ein paar Dinge habe ich jetzt schon angeleiert oder die sind jetzt einfach so schon, in der Vorbereitung und an der einen oder anderen Stelle werde ich das einfach eben auch mit einbringen. Wir starten einfach mal mit dem ersten Punkt, wie du Vertrauen aufbauen kannst zu dir als Expertin oder Experte und deine Glaubwürdigkeit als Expertin oder Experte stärken kannst in der heutigen Zeit. Und der erste Punkt, der mir eingefallen ist, sind externe Vertrauensgeber auf die Website zu setzen. Was meine ich mit externen Vertrauensgebern? Also ich meine damit sowas wie Aus- und Weiterbildung, die du gemacht hast, Zertifikate, die du hast, vielleicht auch Preise, die du gewonnen hast, Mitgliedschaften in Berufsverbänden etc. Vielleicht findest du das jetzt witzig, wenn du mir schon länger folgst, weil ich nämlich früher immer gesagt habe, die Kunden interessiert es nicht wirklich, was für Weiterbildung und Fortbildung und was weiß ich du alles gemacht hast. Ich glaube aber, dass sich die Zeiten dahingehend ein bisschen geändert haben. Nun muss man natürlich sagen, es gibt solche und solche Weiterbildungen und Ausbildungen und Zertifikate und Preise. Denn natürlich gibt es auch Aus- und Weiterbildungen, die sich jeder für ein paar Euro kaufen kann und die jetzt nicht, so viel Prestige in Anführungszeichen haben. Denn es geht ja bei diesen in Anführungszeichen externen Vertrauensgebern darum, dass du, indem du sagst, schau mal, ich habe dieses in Anführungszeichen Qualitätssiegel von dieser Institution, dann schmückst du dich sozusagen mit dem Prestige, mit der Glaubwürdigkeit oder dem Vertrauen, was diese Marke, dieses Siegel, diese Ausweiterbildung, dieses Zertifikat eben mit sich bringt. Und ich persönlich finde, dass es einige Siegel, Zertifikate, Außenweiterbildung, Mitgliedschaften und so weiter gibt wo und Preise auch gibt, wo ich halt einfach weiß, einfach weil ich die Branche kenne, dass da jeder, der ein paar Euro auf dem Tisch liegt, das bekommen kann. Das finde ich dann natürlich nicht so hilfreich. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass viele Kunden wahrscheinlich auch nicht immer alles so genau prüfen. In meiner Welt ist es so, dass ich ja sehr viel mit Coaches, Beratern, Trainern, Therapeuten arbeite und die können sich schon, denke ich, bei einigen Sachen ganz gut denken oder können gut einschätzen, welche Dinge, die auf meiner Website stehen, jetzt auch wirklich ein gewisses Prestige eben haben, eine gewisse Glaubwürdigkeit haben und welche eben auch nicht. Beispielsweise habe ich vor kurzem beim Spiegel, ich bin ja Spiegel-Abonnentin, einen Artikel gelesen, da ging es um unter anderem um den deutschen Designpreis, aber generell um dieses Geschäftsmodell Preise, weil es gibt nämlich mittlerweile unglaublich viele Preise und diese Preise sind aber gar nicht dafür da, um jemanden oder etwas auszuzeichnen, was ja eine besondere Leistung ist, sondern ja, häufig ist es so, dass dieses Preisverleihen einfach ein Geschäftsmodell ist, wo man zum Beispiel, ja, wenn man sich bewirbt, dass man diesen Preis gerne verliehen bekommen haben möchte, da muss man irgendwie Geld bezahlen und da muss man nachher wieder Geld bezahlen, wenn man dann mit dem Preis werben möchte. Und es gibt dann auch extrem viele Preisträger, damit ja einfach diese Firma, die diese Preise anbietet oder diese Preise vergibt, damit die natürlich auch viel Geld verdienen können, dann werden irgendwelche Preiskategorien ja erfunden, damit man möglichst vielen Menschen diesen Preis verleihen kann. Und ich glaube, bei dem Deutschen Designpreis, den sie dort als Beispiel hatten in dem Artikel, da haben sie gesagt, dass es pro Jahr irgendwie über 1000 Preisträger gibt. Also ich meine, da muss man sich natürlich schon so ein bisschen fragen, wie viel Glaubwürdigkeit verleiht das noch? Aber dieser Preis hat eben ein gewisses Prestige, ist gar keine Frage. Und ja, deswegen sage ich, also man muss schon so ein bisschen unterscheiden, man muss auch gucken, ne, wie vertraut sind meine Kunden zum Beispiel auch oder meine potenziellen Kunden mit Aus- und Weiterbildung, Zertifikaten und so weiter in meiner Branche. Ich habe zum Beispiel auch festgestellt, dass es bestimmte Mitgliedschaften in bestimmten Branchenverbänden erfordern, dass man ein Qualitätsmanagement aufgesetzt hat in seinem Unternehmen. Das heißt, wenn ich jetzt sehe, dass jemand, den ich online finde, in einem dieser Berufsverbände zum Beispiel ist, dann weiß ich, okay, der hat ein Qualitätsmanagement in seinem Unternehmen integriert, weil sonst könnte der gar nicht in diesem Berufsverband sein, ja, zum Beispiel. Das sind so Dinge. Oder vielleicht, ja, es gibt ja auch bestimmte so international anerkannte Coaching-Verbände und solche Dinge. Also ich glaube, dass sowas wieder wichtiger wird, weil wir eben in einer Zeit leben, ja, in der einfach es schwieriger geworden ist, Vertrauen aufzubauen und Glaubwürdigkeit ja dann auch zu halten. Und was ich zum Beispiel auch mache, ich mache ja im März, das ist jetzt gar nicht mehr so lange hin, mache ich eine Weiterbildung zum Business Coach IHK. Nicht, weil ich das Gefühl habe, dass ich das jetzt unbedingt brauche, um meine Arbeit zu machen, denn ich berate ja schon seit über 10 Jahren Expertinnen und Experten ja, beim Aufbauen eines digitalen Geschäftsmodells und beim Skalieren eines digitalen Geschäftsmodells. Aber ich habe mir gedacht, in der heutigen Zeit ist es vielleicht nicht schlecht, wenn man sagen kann, hey, ich habe hier eine umfangreiche Weiterbildung bei der IHK gemacht und die IHK sagt, dass ich das kann, was ich tue. Ja? Und ja, natürlich geht es auch darum zu zeigen, ne, wie du mit Kunden arbeitest und so weiter und diese Ergebnisse auch für sich sprechen zu lassen. Dazu komme ich aber gleich noch. Aber ich glaube, dass solche ja, externen Vertrauensgeber wieder wichtiger werden, als sie es vielleicht eine Zeit lang waren. Und bei der IHK zum Beispiel ist es so, dass diese Weiterbildung, die ich da mache, das ist eine ganze Woche Vollzeit. Also das ist schon ordentlich. Und es gibt dann auch eine richtige Prüfung. Für die Prüfung muss ich dann auch tatsächlich nochmal nach Würzburg fahren. Also diese Weiterbildung findet in Würzburg statt. Und ich muss dann tatsächlich nochmal für die Prüfung zu einem anderen Termin nach Würzburg fahren. Diese Prüfung kostet auch nochmal einen ordentlichen Batzen Geld. Und ja, man muss für die Prüfung wohl auch irgendwie lernen. Also es ist jetzt nichts, was einem in Anführungszeichen hinterhergeworfen wird. Und das ist etwas, ja, bei der IHK, wo auch, ich sag mal, in gewissen Kreisen die Menschen einfach wissen, dass so eine Weiterbildung bei der IHK schon Hand und Fuß hat. Und wenn man da diese Zertifizierung hat, in meinem Fall jetzt Business Coach IHK, dann hat das schon eine gewisse Wirkung, sag ich mal. Ja. In diese externe Credibility würde ich auch sowas mit reinnehmen wie Interviews bei reichweitenstarken Fachpublikationen oder Gastartikel, die du vielleicht für Fachpublikationen oder reichweitenstarke Medien geschrieben hast, wobei das Thema Interviews noch ein extra Punkt ist. Aber externe Vertrauensgeber auf die Website zu setzen, wird wieder wichtiger, würde ich sagen. Der nächste Punkt sind mehr echte Kundenstimmen nutzen. Und ich habe absichtlich geschrieben, echte Kundenstimmen, weil ich finde, was man so in den letzten Jahren sehr stark gemerkt hat, ist, dass sehr viele Kundenstimmen irgendwie vielleicht nicht gefaked waren im Sinne von, dass dort gelogen wird. Das wird es auch geben, ja, das wird es auch geben, dass Leute da einfach lügen. Aber ich meine eigentlich gar nicht das, sondern eher, dass man ganz viel Kontext weglässt, sodass die Kundenstimme sozusagen extrem krass klingt, wenn man aber den Kontext wüsste, der weggelassen wird oder der zumindest im ersten Moment weggelassen wird, dann wüsste man, okay, ja, Ne? Also ich will damit sagen, also Beispiel, wenn ich als Business Coach einem Kunden helfe, seine ersten, seine erste Million zu machen, dann ist es ja was anderes, ob der Kunde, als er zu mir kam, 0 Euro Umsatz hatte und ich ihn bis von 0 bis 1 Million begleitet habe, oder ob der Kunde vorher schon bei 700, 800.000 Euro Umsatz im Jahr war und ich ihn dann zu 1 Million begleite. Also, und da wird halt ganz oft, finde ich, der Kontext weggelassen. Ja, da wird ganz oft weggelassen, mit welchen Voraussetzungen Kunden vielleicht auch schon in die Zusammenarbeit gestartet sind, zum Beispiel. Und dadurch entstehen dann häufig so eigentlich unrealistische Bilder, was halt auch möglich ist in einer Zusammenarbeit. Darüber hinaus würde ich auch sagen, dass so Kundenstimmen, die jetzt sagen, so wie Katharina ist super, ja, sowas reicht halt einfach nicht mehr. Natürlich ist es cool, wenn wir manchmal auch so kurze, knackige Kundenstimmen haben, so 2, 3 aussagekräftige Sätze, ne, weil nicht jeder hat ja die Zeit und die Lust, sich durch umfangreiche Interviews mit Kunden zu wühlen oder lange Podcast-Interviews zu hören. Also natürlich ist das schon cool, aber ich würde nicht nur sowas machen, also nicht nur solche kurzen, knackigen, schriftlichen Kundenstimmen, sondern ich würde auch auf jeden Fall Video-Interviews machen, Blog-Interviews auch machen mit Kunden und wie gesagt, den Kontext geben. Also da wirklich echte Kundenstimmen haben, wo du Kontext gibst, wo du sagst, okay, das war die Ausgangssituation, bei der wir gestartet sind und das ist das Ergebnis, was wir erreicht haben, aber das Ergebnis, was man erreicht hat im Kontext sozusagen auch der gesamten Ausgangssituation, der Zusammenarbeit, der Erfahrung, die der Kunde vielleicht auch schon mitgebracht hat und so weiter und so weiter. Und ich glaube, es wird auch immer wichtiger, dass diese Kundenstimmen nicht nur zeigen, guck mal, was der Kunde für ein Ergebnis bekommen hat in der Zusammenarbeit mit mir, sondern dass man auch als Anbieter, als Experte oder Expertin methodische Kompetenz beweist in der Kundenstimme. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass wir in der Kundenstimme oder in dem Podcast-Interview, Blogartikel-Interview, wie auch immer, wo wir über die Zusammenarbeit mit unserem Kunden oder sogar in einer Interviewform mit unserem Kunden sprechen, dass wir dort eben auch darüber sprechen, welche Methoden haben wir angewandt, was haben wir da eigentlich ganz genau gemacht, was den Kunden von A nach B gebracht hat. Und zwar nicht so, damit die das hören, das alles alleine machen können sie sowieso nicht, sondern eher um zu zeigen, dass dein Wissen und deine Erfahrung nicht nur sozusagen intuitiv aus dir herausfließen, sondern dass du einen gewissen standardisierten Prozess hast, den du auch mit deinen KundInnen durchgehst. Ja? Also diese methodische Kompetenz darf da auch mit drin sein. So, das sind jetzt Dinge, die versuche ich eigentlich immer schon seit vielen Jahren zu machen, aber ich glaube, es wird jetzt immer wichtiger. Ich habe zum Beispiel auf meinem Blog mittlerweile 3 sogenannte Campus-Stories. Der Online-Business Campus ist ja mein Jahresprogramm, wo ich eben Expertinnen und Experten helfe und zeige, wie man ein digitales Geschäftsmodell aufbaut, sich eine E-Mail-Liste aufbaut, ne, das Marketing-Fundament auch legt, wie man online als Expertin oder Experte sichtbar wird und wie man eben auch Online-Angebote entwickelt und verkauft. Und ich wollte gerne mit diesen Campus-Stories eine Art schriftliches Kundenstimmen, Kundeninterviewformat entwickeln, wo ich eben diesen Kontext auch zeige, wo ich sage, guck mal, das sind echte Geschichten von echten Kunden, die bei mir jetzt gerade mitten im Prozess sind. Ich glaube, das ist auch noch so ein Ding, dass man nicht nur noch Kundenstimmen hat am Ende des Prozesses, sondern dass man auch in der Mitte des Prozesses Kundenstimmen reinbringt und auch so zeigt, okay, so würde das aussehen, wenn du durch den Online-Business Campus gehst. Ja, das sind hier unterschiedliche Geschichten von unterschiedlichen Menschen, die im Campus gerade drin sind und dort gerade ihre, die Digitalisierung ihres Geschäftsmodells einfach angegangen sind. Und deswegen gibt es zum Beispiel diese Campus-Stories. Ja, kannst du auf meinem Blog nachlesen. 3 Stück gibt es inzwischen und ich möchte da auch gerne noch weitere machen. Und es ist natürlich auch eine schöne Möglichkeit für meine KundInnen, sich da auch so ein bisschen zu präsentieren. Aber das finde ich einfach wichtig, dass wir da Kontext geben und dass wir da nicht nur sagen, oh, das ist jetzt hier das Ergebnis nach, 3, 6, 9, 12 Monaten der Zusammenarbeit, sondern dass man da einfach wirklich ein bisschen mehr in die Tiefe schaut und wirklich guckt, okay, wo stand denn der Kunde oder die Kundin, bevor wir angefangen haben zusammenzuarbeiten, was hat der Kunde oder die Kundin auch schon mitgebracht in die Zusammenarbeit, weil das wird nämlich ganz oft weggelassen und das, glaube ich, haben die Leute mittlerweile geschnallt, dass das einfach häufig gefaked ist und wenn die Leute glauben, ach, Kundenstimmen und Kundeninterviews sind ja eh alle nur gefaked, na, dann braucht man sie auch nicht mehr machen. Ja, das heißt, wir müssen so ein bisschen da auch das Vertrauen auch wiederherstellen in solche Geschichten, indem wir eben sie anders als bisher aufbereiten. Und wie gesagt, ich habe das meiner Meinung nach so gut wie ich konnte in der Vergangenheit immer schon versucht, indem ich zum Beispiel auch auf einer Salespage, wenn ich jetzt da eine Kundenstimme draufpacke, und das ist aber keine Kundenstimme für genau dieses Produkt, sondern für ein anderes Produkt von mir, dass ich dann zum Beispiel auch hinschreibe, ne? Das sagen Kunden über meine, was weiß ich, über meine Funnel-Strategie-Session und nicht so tue, als ob das jetzt eine Kundenstimme für genau dieses Produkt wäre oder so, ja. Also solche Sachen. Da gibt es, glaube ich, noch mehr Punkte, aber ich glaube, dazu habe ich schon mal irgendwann eine Episode gemacht. Ich denke, das wird aber ja, wieder wichtiger, dass wir gute, echte, kontextuelle Kundenstimmen nutzen, wo wir auch unsere methodische Kompetenz mit reinbringen. So, dann nächster Punkt, mehr Videocontent. Das hatte ich, glaube ich, schon in einer der letzten oder mehreren der letzten Episoden gesagt, dass ich mich ja sehr lange gegen Videocontent gesträubt habe und ja, das jetzt einfach auch wieder mehr mache oder mehr gemacht habe, dann nicht mehr gemacht habe und jetzt wieder mehr machen möchte. Videocontent ist einfach nicht meins. Aber ich sehe auf jeden Fall die Notwendigkeit und dann bitte aber echte Videos, keine KI-Videos. Ja, keiner möchte eine KI-generierte Katharina Lewald in einem Video sehen. Zumindest auf dem aktuellen Stand der Technik, möchte ich mal sagen. Ich weiß ja nicht, wie gut diese Technik noch wird. Im Moment finde ich, ja, ich habe das bei einigen KollegInnen schon gesehen, da sieht man noch sehr stark, wenn diese Videos mit KI gemacht sind, und mich haut das nicht vom Hocker. Ich gucke mir das auch nicht an, weil es mir einfach nicht gefällt und weil ich es einfach nicht ja, authentisch finde. Und was wir aber auch nicht wollen, ist perfektionistischer Content. Generell, auch vor allem Videocontent, ja. Also Äs rausschneiden und so. Ich meine, wenn man mal sagt, Herrgott, wenn ich mit meiner Freundin mich unterhalte, sage ich auch mal kann ich das auch nicht rausschneiden. Wenn man jetzt extrem viel sagt, ja gut, okay, dann kann man da vielleicht das eine oder andere rausschneiden. Aber wir wollen echten, nicht perfektionistischen, menschlichen, authentischen Content. Und bitte jetzt nicht wieder in die falsche Richtung interpretieren. Wir müssen natürlich jetzt, also ich möchte nicht, dass wir in eine von beiden Varianten, in eine von beiden Richtungen abdriften. Ja? Ich will weder den extrem perfektionistischen Content noch den, in Anführungszeichen, zu rohen, zu menschlichen Content. Man sollte sich schon immer noch überlegen, wofür möchte ich als Expertin oder Experte online wahrgenommen werden? Wofür möchte ich stehen? Was möchte ich teilen? Auch vielleicht auch meinem persönlichen Leben. Und was bleibt aber auch meins, was ich nicht teile? Und es gibt da definitiv Grenzen. Und ich finde, im Zuge dieser ganzen, wir müssen alle authentischer sein, weil der KI-Massen-Content uns jetzt irgendwie gerade das Leben schwer macht. Als Expertinnen und Experten, die online sichtbar sein wollen, finde ich es gerade manchmal schon teilweise echt grenzwertig, was manche Leute für einen Content machen, wo ich so denke, oh mein Gott, das würde ich nicht machen. Und auch manchmal so, oh mein Gott, too much information, das hätte ich jetzt lieber nicht über dich gewusst, ja. Und in diese Richtung wollen wir auch nicht unbedingt kippen. Und deswegen finde ich, wir brauchen da einen schönen Mittelweg, sage ich jetzt mal. Also es soll nicht perfektionistisch sein, sondern echt und menschlich, aber eben auch nicht too much information style, you know. So, dann nächster Punkt, habe ich auch in einer der letzten Episoden schon, glaube ich, mehrfach angesprochen, Meinungs- bzw. Haltungskontent veröffentlichen. Ich finde, das sieht man im Moment sehr extrem, vor allem auch bei LinkedIn ist es mir sehr stark aufgefallen, dass jetzt gefühlt jeder Beitrag beginnt mit jetzt mal ehrlich, und dann hat man so das Gefühl, oh, jetzt wird eine mega krasse Sache hier irgendwie aufgedeckt. Und das finde ich auch wieder übertrieben. Also im Moment finde ich, ist es alles sehr übertrieben, und ich verstehe zwar, dass, ne, wenn Menschen wie ich dann sagen, wir sollen mehr Meinungs- und Haltungskontent veröffentlichen, dass das in diese Richtung geht, aber ich glaube, dass diese Beiträge sich alle so sehr ähnlich lesen, liegt auch daran, dass viele eben diese Beiträge auch mit KI wiederum erstellen, und dadurch klingt es dann alles wieder so ein bisschen einheitsbreiig. Aber es muss nicht jeder Beitrag anfangen mit jetzt mal ganz ehrlich, und dann haust du irgendwas raus, was, womit du irgendwie provozierst oder irgendwie alle sagen so, oh mein Gott, hat sie nicht gesagt. So, ne, muss es auch nicht sein. Sondern ich meine zum Beispiel, dass du Stellung zu Marktentwicklungen beziehst, ja. Ich habe zum Beispiel letzte Woche ja diese Episode gemacht, beziehungsweise Blogartikel veröffentlicht, die 8 wahren Werte deiner Expertise im KI-Zeitalter, warum Menschen immer noch Online-Programme kaufen. Das war letzte Woche meine Podcast-Episode, und das kann man auch auf meinem Blog nachlesen. Und das ist eine ganz klare Stellungnahme zu aktuellen Marktentwicklungen und eine, ja, Meinungs- und Haltungs- oder ja, eine Haltung auch von mir, dass ich einfach glaube an echte, wahre Expertise. Und ich glaube auch, dass das nicht so schnell von KI ersetzt werden kann. Und das ist ein Beitrag, der auch, den ich auch in diesen Meinungs- und Haltungskontent reinpacken würde, so von der Kategorie her, wo ich jetzt aber nicht von vornherein sage, oh mein Gott, jetzt mal ehrlich, jetzt haue ich hier mal eine krasse These raus oder so. Ja, es muss nicht immer so in diese extreme Richtung gehen. Ist nicht so mein Fall, merkst du schon. So, dann teile deine Werte. Wofür stehst du, was lehnst du ab? Ja, und auch so ein bisschen, ja, wenn du das machst, dann hast du auch so ein bisschen so einen Filtereffekt. Ja, du ziehst dann nämlich die richtigen Kunden an und stößt die falschen ab, die nicht gezielt, also die nicht wirklich zu dir passen. Kannst du gezielt abstoßen. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal diesen Artikel-Podcast-Episode von der letzten Woche anschaue mit den 8 wahren Werten deiner Expertise im KI-Zeitalter, wenn das jemand liest, dann weiß der schon, dass er, wenn er jetzt in Anführungszeichen ein 100% automatisiertes Business aufbauen will, wo er als Experte oder Expertin überhaupt nicht mehr irgendeinen Finger rührt. Und ich sage das jetzt bewusst so extrem, weil es gibt ja solche Menschen, die sagen, ich will alles automatisieren, ich will eigentlich mit den Kunden überhaupt nichts zu tun haben. Die wissen dann schon, okay, Katharina Lewald ist wahrscheinlich nicht meine Beraterin und meine Mentorin. Weil Katharina Lewald in diesem Artikel ganz klar gesagt hat, das sind hier die wahren Werte deiner Expertise und dazu gehört unter anderem eben auch natürlich eine gewisse menschliche Verbindung auch zwischen Expertin oder Experte und dem Kunden. Und natürlich, ich bin voll für Automatisierung, verstehe mich da bitte nicht falsch. Ich bin total dafür, alles, was geht, zu automatisieren, damit wir mehr Zeit haben für unser Kerngeschäft. Aber eben auch die Dinge, die wichtig sind, dass wir die selber machen, dass wir die auch nicht unbedingt persönlich machen müssen. Vielleicht haben wir jemanden aus unserem Team, der sie macht, aber es gibt einfach Dinge, die sollten wir Menschen weiterhin tun, mit anderen Menschen, zu anderen Menschen. Und das sind einfach Dinge, die man nur teilweise oder vielleicht auch gar nicht automatisieren sollte. Wie gesagt, das heißt nicht, dass du alles persönlich immer tun musst, aber es gibt einfach Situationen, Dinge, die einfach meiner Meinung nach ein Mensch tun sollte. Und wenn jemand diesen Beitrag sieht, dann weiß der schon, okay, ich will komplett alles automatisieren, ich will meine Kunden nicht sehen, nicht hören, mit meinen Kunden gar nichts zu tun haben, dann weiß der, okay, Katharina Lewald ist nicht meine Beraterin und das ist fein. Und jemand anders, der dann sagt, boah, das spricht mir so aus der Seele, was die Katharina hier gesagt hat über Expertise im KI-Zeitalter, das finde ich richtig gut. Da habe ich natürlich als Beraterin dann eine Chance von dieser Person, früher oder später dann auch gebucht zu werden. So, also Meinungs- und Haltungskontent veröffentlichen und wie gesagt, muss nicht immer so eine extreme Richtung haben und bitte, bitte, bitte nicht nur Social Media Short Snippet Content, sondern Longform Content, Blogartikel, Videos, die länger gehen als 2 Minuten und gerne auch mal eine Podcast-Episode, ja, beziehungsweise, ne, dass du ein Longform Content Format brauchst, wo du regelmäßig auch längeren, ausführlicheren, tief in die Tiefe gehenden Content veröffentlichst, habe ich ja schon ganz oft propagiert. Wird sich auch nicht ändern, glaube ich. So, dann 5. Punkt, Vorgespräche anbieten. Ich habe bewusst jetzt nicht kostenlose Vorgespräche gesagt, weil ich da auch immer wieder auch schlechte Erfahrungen mitgemacht habe. Ja, das ist vielleicht auch, bin ich da ein bisschen gebiased. Vorgespräche sowohl kostenlos als auch nicht kostenlos, sagen wir es mal so. Es geht mir gar nicht darum zu sagen, es muss kostenlos sein. Es geht mir eher darum zu sagen, biete eine Möglichkeit in irgendeiner Form, bevor man etwas Größeres, längerfristiges, Zeit- und Investitionsintensiveres bei dir bucht, mit dir vorher zu sprechen. Und das kann ein kostenloses Kennenlerngespräch sein, muss es aber nicht. Ich habe zum Beispiel letzte Woche eine Anfrage gehabt für mein neues Beratungspaket Ready to Launch von einer Kosmetikerin und sie hatte angefragt und ich habe dann gesagt, hey, ist kein Ding, wir können entweder direkt mit dem Beratungspaket starten oder wir machen eine Einzelstunde, die sie bezahlen muss, wo wir zum Beispiel, ne, also ich, in ihrem Fall war es jetzt so, sie will ein Online-Programm entwickeln und ich habe gesagt, wir können dann in dieser 1-zu-1-Session auch erstmal über deine Idee sprechen, was du überhaupt was du dir schon überlegt hast, über deine Zielgruppe, welche Transformation du überhaupt in dem Programm reinpacken willst und ja, einfach so ein bisschen gucken, weil sie hatte so verschiedene Zielgruppen im Kopf und ich habe dann gesagt, naja, man müsste sich schon irgendwie auf eine einigen, weil ich denke schon, dass das Online-Programm von dem her, was sie vorhat, nicht für alle Zielgruppen parallel funktionieren wird. Und dann habe ich gesagt, wenn du danach das Beratungspaket Ready to Launch buchen möchtest nach unserer Einzelsession, dann würde ich dir einen Teil dieser Einzelsession auch anrechnen. Ja, so mache ich das aktuell. Und ich hatte erst gestern auch eine weitere Anfrage, eine ähnliche Anfrage, wo ich auch gesagt habe, hey, buch meine Funnel-Strategie-Session. Das war jetzt nämlich eine Frau, die schon einen Funnel hat. Und ich habe gesagt, ich analysiere deinen Funnel, ich schaue mir den da an und dann kannst du hinterher nach der Session entscheiden, ob wir danach weiter zusammenarbeiten möchten oder ob du das alleine machen willst. Ja, sie geht dann raus aus der Session mit einem klaren Plan, einem klaren Actionplan und einer klaren Funnel-Analyse von ihren, was am Funnel schon gut ist, wo noch Schwachstellen sind, ne, wo vielleicht auch Potenzial steckt. Und dann kann sie danach entscheiden, ob sie das mit mir machen möchte, mit mir bearbeiten möchte, ob sie es alleine machen möchte. Und das ist so eine Strategie, die ich im Moment nutze, die bis jetzt auch schon ganz gut funktioniert. Und wo ich auch nicht das Gefühl habe, dass ich in diesem Call meine Zeit verschwende, weil ich ja bezahlt werde für diesen Call und gleichzeitig der Kunde aber auch einen Mehrwert hat durch den Call. Das ist natürlich ganz wichtig. Also ich sage jetzt nicht, mach Kennenlerngespräche und nimm dafür Geld, sondern ich biete schon in diesen Gesprächen, die ja dann bezahlt sind, eine ganz klare Leistung, die ich auch klar benennen kann. Und am Ende kann der Kunde aber entscheiden, hey geil, ich glaube, du bist die richtige Person, mit der ich weiter zusammenarbeiten möchte. Und hat sozusagen eine Chance mit mir in einem kleinen Paket sozusagen zusammenzuarbeiten, bevor er sich dann für die große und zeit- und geldintensivere Geschichte entscheidet. So, dieses ganze Ding nimmt dann auch so ein bisschen die Angst vor dem, in Anführungszeichen, Verkaufsgespräch. Ja, deswegen, weil sie wissen dann schon, okay, ich buche diese Session für Geld, ich kriege dafür eine Leistung. Das heißt, sie müssen dann nicht die Angst haben, dass ich ihnen in Anführungszeichen irgendwas aufschwatze. Das würde ich ja eh nie tun. Aber wir wissen ja alle, jeder von uns war bestimmt schon mal in irgendeinem Verkaufsgespräch, wo wir dachten, oh Gott, wie komme ich hier wieder raus? Und das ist immer sehr unangenehm. Und deswegen mache ich sowas nicht, weil auch wenn ich ja weiß, dass ich sowas nicht tue, ich als Anbieterin, weiß ich, dass manche Kunden Angst davor haben. Deswegen finde ich diese Variante, so ein Vorgespräch oder eine Strategiesession oder irgendwas als Einstieg zu bieten, immer cool. Wenn du jetzt was Kostenloses anbietest, dann, also ich würde jetzt nicht eine kostenlose Strategiesession machen, also eine kostenlose Beratungsstunde, sondern wenn ich es kostenlos mache, manchmal biete ich auch kostenlose Sessions an, dann berate ich da gar nicht, sondern dann geht es eher um sozusagen Fallanalyse. Ich habe aber auch schon häufiger die Erfahrung gemacht, dass meine Fallanalyse, meine Fragen, die ich in den kostenlosen Gesprächen gestellt habe, schon so gut waren, dass die Leute dann teilweise schon das Gefühl hatten, dass die Session eigentlich ihnen schon total viel gebracht hat, obwohl sie eben kostenlos war. Und deswegen mache ich das eben nicht mehr so gerne, sondern ich sage dann, okay, es gibt eine klare Leistungsbeschreibung, es gibt einen Preis für diese Session, dann habe ich ein gutes Gefühl dabei, der Kunde hat ein gutes Gefühl dabei, weil er auch weiß, dass ich ihn jetzt nicht eine Stunde da versuche, von irgendwas zu überzeugen. Und entweder spricht meine Arbeit für sich und wir klicken und das funktioniert gut und wir passen gut zusammen oder eben nicht, dann ist auch okay. Ja? Genau. Und beweise, dass du einfach niemanden in irgendwas reinquatschst, sondern wirklich prüfst, ob diese Zusammenarbeit wirklich Sinn ergibt. Und ich glaube, dass dieser persönliche Kontakt das letzte Eis vor einer hohen Investition brechen kann. Wir reden hier, wenn ich hohe Investitionen sage, dann rede ich über vier- und fünfstellige Beträge. Ja, ich würde jetzt nicht vor jedem Mini-Produkt oder jedem Online-Kurs ein Vorgespräch machen, sondern da geht es dann schon in meinem Fall um größere Geschichten. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich Interviews geben. Das habe ich gerade auch schon kurz angesprochen. Nutze die Glaubwürdigkeit durch Assoziation quasi, weil wer interviewt wird, der gilt automatisch als Expertin oder Experte. Und such dir Plattformen raus, die bereits das Vertrauen deiner Zielgruppe genießen. Zum Beispiel habe ich jetzt Februar oder März kommt ein Fachartikel von mir in der Fachzeitschrift Training aktuell raus. Du kannst auch Fachpodcasts nehmen, Online-Magazine etc. Und das Vertrauen des Publikums in den Host oder in diese Institution, dieses Magazin, diese Publikation überträgt sich dann auch ein Stück weit auf dich als Gast. Ja, und wir können hier Interviews geben, wir können hier Fachartikel schreiben, wir können da einfach verschiedene Dinge machen, aber Interviews geben und Fachartikel schreiben und ja, so ein bisschen PR, wenn das zeitlich möglich ist, ist auf jeden Fall auch eine gute Möglichkeit. Und hier aber auch wieder, es kommt sehr drauf an, es ist ein Unterschied, ob du als Expertin oder Experte in irgendeinem, in Anführungszeichen, gekauften Online-Magazin auftauchst, wo man sich quasi für 50 Euro oder 500 Euro einkaufen kann, oder ob die SZ dich als Expertin oder Experte zu deinem Fachgebiet interviewt. Und die Kundinnen und Kunden, die wissen schon durchaus, ob das, was dahinter steckt. Und ja, da gibt es ja auch mittlerweile so Geschäftsmodelle, wo einfach irgendwelche Online-Magazine aufgesetzt werden mit angeblich sonst wie krasser Reichweite, die meistens gar nicht eingehalten wird. Dann zahlt man einen Haufen Geld, um dann dort in Anführungszeichen interviewt zu werden. Und im Endeffekt ist das aber auch nur ein Geschäftsmodell. Also da muss man schon so ein bisschen drauf achten, was man da genau macht und ne, so. Dann siebter Punkt, Blicke hinter die Kulissen ermöglichen. Sei Erfahrungspionier, geh selber den Weg, die Transformation, ja, die du unterrichtest und berichte von deinen Erfahrungen, beziehungsweise wenn du das nicht kannst, weil du zum Beispiel Ergotherapeutin bist und nie Probleme mit der Stifthaltung hattest oder Psychologin bist oder Psychologe und selber nie depressiv warst, dann kannst du da natürlich nicht deine eigenen Erfahrungen unbedingt damit einbringen, aber du kannst trotzdem über ja, Kunden und Patienten und Menschen aus deinem Umfeld sprechen und welche Erfahrungen die gemacht haben. Entweder anonymisiert oder eben auch nicht. Du kannst solche Sachen ja auch manchmal sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr verfremdet erzählen, damit es wirklich auf niemanden zurückführbar ist. Ja, und dann auch einfach eine Fehlerkultur zu etablieren, über deine Lessons learned eben auch zu sprechen, über Erfahrungen, die du gemacht hast, Fehler, die du gemacht hast, über Dinge, die vielleicht auch nicht so gut gelaufen sind, aber wie gesagt, immer in einem Rahmen, der deine Expertise und deine, ja, deine Glaubwürdigkeit auch nicht untergräbt. Ja? Also ich würde jetzt auch nicht permanent nur über meine Fehler reden, sondern es sollte dann immer schon ausgewogen sein. Und ich würde sagen, ein Foto von deinem unaufgeräumten Whiteboard ist oft immer noch glaubwürdiger als eine perfekte, schöne Grafik. Also das ist so ein bisschen der Tenor, dass du da einfach so ein bisschen guckst, ja, wie kann ich Blicke hinter die Kulissen ermöglichen, mit denen du dich auch wohlfühlst und ja, die eigentlich auch unterstreichen, dass du nicht nur Expertin oder Experte, sondern dass du auch ein Mensch bist, der auch Fehler macht und daraus aber eben lernt und damit eben auch mit positivem Beispiel vorangehst, ne? So, dann kommen wir zum nächsten Punkt, Punkt 8, Anti-Marketing. Was ist Anti-Marketing? Also ich meine damit zum Beispiel sowas wie, wenn du auf deiner Sales-Page schreibst, wir sollten nicht zusammenarbeiten, wenn. Ja, also bei mir steht da zum Beispiel fast immer, wenn du schnell über Nacht reich werden willst, bist du bei mir ganz falsch. Ja, nicht, weil ich jetzt absichtlich versuche, meine Kunden nur langsam zum Geldverdienen zu bringen, sondern weil ich einfach weiß, dass dieser Weg, dass ein digitales Geschäftsmodell aufzubauen bzw. zu skalieren, dass das einfach ein Marathon ist und kein Sprint. Und natürlich können wir in einem Sprint gewisse Dinge schnell umsetzen, das ist gar keine Frage, aber auch so diese Expertenpositionierung online, sich erstmal aufzubauen, diese Sichtbarkeit, das ist einfach etwas, was ein bisschen dauert und man kann das natürlich auch beschleunigen und so weiter, aber es ist eben nichts, was über Nacht funktioniert und ja, das ist zum Beispiel etwas, was bei mir immer steht. Sei auch ehrlich bezüglich des Aufwands, den es bedeutet, mit dir zusammenzuarbeiten. Also in meinem Fall, ich würde dann jetzt nicht sagen, oh, bei mir musst du aber hunderte Stunden investieren, um dein Online-Business aufzubauen. Aber ich würde dann eben sowas sagen wie, ne, es geht nicht über Nacht. Also ich würde dann eigentlich das sagen, was ich gerade eben gesagt habe, nämlich, dass es natürlich ja, viele Dinge sich man beschleunigen kann, aber dass es trotzdem einfach Zeit braucht, so ein digitales Geschäftsmodell aufzubauen. Und da ehrlich zu sein, ist ganz wichtig. Und wenn du zeigst, dass du nicht jeden Kunden brauchst und auch zeigst, guck mal, das sind Menschen, mit denen ich nicht zusammenarbeite und warum arbeite ich nicht mit denen zusammen oder das hat ja auch wieder was mit Meinung und Haltung und Werten zu tun, ne? Dann ja, wirst du auch für die attraktiver, die das wieder gut finden, wofür du einstehst und das dann eben auch die Kunden sind, die dich dann eben auch anfragen. So, dann vorletzter Punkt, Qualitätsmanagement und standardisierte Prozesse. Also, die Kunden wollen Prozessklarheit. Die wollen wissen, wenn ich mit dir zusammenarbeite, wie wird das Ganze aussehen? Und deshalb ist es wichtig, dass du aus meiner Sicht eben auf deiner Website zum Beispiel beschreibst, wie es ist, mit dir zu arbeiten. Was passiert da alles eigentlich, ne? Und wie arbeiten wir da zusammen? Welche Schritte werden da gegangen? Die Kunden kaufen auch ein Stück weit Sicherheit. Ja, das heißt, du musst dein Onboarding erklären und wie die Betreuung sichergestellt ist in der Zusammenarbeit mit dir. Und da ist es völlig egal, ob wir jetzt hier über eine 1-zu-1-Zusammenarbeit sprechen, ob wir hier über ein hochpreisiges Online-Programm sprechen. Völlig Wurst, sondern es geht eigentlich darum, egal wie der Kunde mit dir arbeiten, Anführungszeichen, soll, der Kunde muss einfach wissen, worauf er sich da einlässt und der möchte das heute vorher wissen. Und ich glaube auch, dass das vor Corona und vor vielen Jahren nochmal ein bisschen entspannter war, weil wir da eben noch nicht in der Vertrauensrezession waren. Und heute wollen die Kunden einfach vorher wissen, okay, worauf lasse ich mich da eigentlich ein? Nicht nur zeitlich und finanziell und so weiter, sondern eben auch wirklich, was den ganzen Ablauf betrifft. Zeig auf, dass die Ergebnisse bei dir kein Zufall sind, sondern auf einem erprobten Prozess beruhen und Ich finde, es gehört auch ein Stück weit zur Professionalität dazu, dass du zum Beispiel auch erwähnst, wie du Feedback einholst, um deine Programme oder dein 1:1 oder wie auch immer zu verbessern. Ja, also das ist auch etwas, was ich demnächst nochmal integrieren möchte, weil ich mich jetzt auch im Zuge einer anderen Geschichte so ein bisschen mit dem Thema Qualitätsmanagement beschäftigt habe und Standardisierung meines Beratungsprozesses auch, dass ich nochmal genau überlegen werde, wenn ich jetzt eine Person 1:1 berate, wann, an welchen Stellen und wie oft und warum und wie und wo, weshalb hole ich da auch Feedback ein zu meinem Beratungsprozess, ne? Also auch das gehört für mich zum Teil eben auch zur Professionalisierung dazu und zum Qualitätsmanagement. Und das ist auch etwas, was Kunden, glaube ich, immer mehr erfragen werden, beziehungsweise worauf sie bewusst oder unbewusst auch in Zukunft noch mehr schauen werden. Und habe das ganze Launch-Magie genannt. Da gibt es eben auch 4 Schritte, die auch ihre eigenen Namen haben. Und unter den Schritten sind dann quasi dann die Unterschritte gefasst, die man eben tun muss, um ein Online-Programm zu entwickeln und zu verkaufen. Du kannst dann auch komplexe Abläufe visuell darstellen. Es gibt für mein Launch-Magie-System zum Beispiel auch so eine Grafik, wo die Schritte drin sind, wo die Namen der Schritte auch drinstehen und so, damit es einfach nochmal ein bisschen visuell ansprechender ist und man das auch in einem Webinar oder so eben gut nutzen kann. Und das hilft auch deiner Positionierung, weil du dann quasi keine Wiederkäuerin oder Wiederkäuer von fremdem Wissen bist, sondern Schöpferin deiner eigenen wirksamen Methodik. Und ich sage jetzt mal voraus als menschliche Wahrsagekugel, dass das in Zukunft noch wichtiger werden wird. All diese Dinge, die ich in dieser Episode heute besprochen habe, das waren jetzt alles keine neuen Dinge. Das ist jetzt alles nichts Neues, wo du jetzt sagst, so, boah, das habe ich ja noch nie gehört. Das ist gar nicht mein Anspruch, sondern ich glaube, dass diese Dinge noch wichtiger werden in Zukunft und einfach generell dir helfen sollen, als Expertin oder Experte deine Expertise online aufzubauen beziehungsweise deine Glaubwürdigkeit zu stärken. Und du kannst ja mal selber dich fragen und für dich mal reflektieren, welche dieser Dinge machst du schon und in welchem Umfang? Ne? Weil man kann natürlich sagen, ja, mache ich irgendwie schon so ein bisschen, aber vielleicht kann man da ja auch noch eine Schippe drauflegen. Vielleicht hast du auch zuletzt irgendeinen tollen Fachartikel geschrieben und hast das noch gar nicht auf deiner Website verlinkt oder so. Ja, also da auch zu schauen und dann vielleicht auch zu gucken, wie kann man das Ganze auch in eigene Prozesse packen? Also dass du, um jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben mit dem Fachartikeln oder der Press Coverage, dass du zum Beispiel einmal im Monat überlegst, okay, welche Interviews habe ich in den vergangenen 30 Tagen gegeben, welche Gast- oder Fachartikel sind von mir irgendwo erschienen, wo außerhalb meiner eigenen Kanäle habe ich mich sichtbar gemacht und da das dann vielleicht auch zum Beispiel auf deine Website zu bringen oder sowas, ja. Was jetzt zum Beispiel das Anti-Marketing betrifft, dass du einfach mal deine ganzen Sales-Pages anschaust und einfach mal guckst, okay, wo sage ich denn klipp und klar, also du bist nicht mein Kunde, wenn oder wenn das und das dein Ding ist, dann bist du hier falsch, ja, also wo baue ich das ein? Also da nicht nur zu sagen, okay, das ist alles ganz interessant, habe ich alles schon mal gehört, sondern wirklich dich mal zu fragen, wie und wo du das vielleicht auch schon nutzt oder auch nicht und wo du da eine Schippe drauflegen kannst und die Dinge wie zum Beispiel Pressesichtbarkeit, dass man daraus einen Prozess macht, wo man regelmäßig schaut oder dass man einmal im Quartal sich hinsetzt, wenn man vielleicht auch sein nächstes Quartal plant und überlegt, okay, was kann ich denn im nächsten Quartal ganz konkret nicht nur für meine Sichtbarkeit, sondern auch für meinen Vertrauensaufbau und meine Credibility, meine Glaubwürdigkeit tun und wie kann ich, welche Maßnahmen kann ich ergreifen in den nächsten 90 Tagen, wenn wir jetzt mal bei deiner Quartalsplanung bleiben, um da eben noch eine Schippe draufzulegen. Ne? Genau, ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen. Wir können natürlich gern zusammenarbeiten, wenn du ein skalierbares Online-Programm entwickeln möchtest und erfolgreich verkaufen. Dann wäre zum Beispiel mein 1:1 Beratungspaket, das Ready-to-Launch-Beratungspaket, perfekt für dich, weil ich da 1:1 mit dir innerhalb von 8 Wochen wirklich dein Online-Programm entwickle und auch dein Marketing-Fundament mit dir aufbaue. Also sprich Freebie, Ads aufs Freebie den E-Mail-Listenaufbau und die ersten vertrauensaufbauenden E-Mails dann auch an deine Liste. Und wenn du sagst, ich möchte das machen, aber ich brauche dafür ein bisschen mehr Zeit, 8 Wochen ist mir ein bisschen zu sprintig, dann können wir das auch im Online-Business Campus machen. Das ist mein Gruppenprogramm. Und die Links dazu findest du natürlich in den Shownotes. Und ich freue mich, wenn wir zusammenarbeiten und wenn du dich bei mir meldest. Und jetzt wünsche ich dir erstmal noch eine super schöne Woche und wir hören uns dann, wenn du Lust hast, in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Diese Episode ist zwar zu Ende, aber verabschieden müssen wir uns noch nicht. Gehe jetzt auf katharina-lewald.de/KI-Freebie und hol dir meinen kostenfreien Guide, in dem ich dir zeige, wie du deine digitalen Produkte mit Unterstützung von KI-Tools erstellst und verkaufst. Außerdem findest du auf katharina-lewald.de viele weitere hilfreiche Ressourcen, zum Beispiel auch Blogartikel für dein Online-Business. Und wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich riesig über deine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify. Bis zum nächsten Mal.